Kennt ihr das Spiel, wo man einen Zettel an die Stirn bekommt und man muss raten, was für eine Person darauf steht, indem man in der Gruppe Fragen stellt, wie zum Beispiel, bin ich ein Schauspieler oder lebe ich noch oder bin ich ein Held? Und durch die Antworten sammelt man immer mehr Informationen, bis man irgendwann durch so ein Aufschlusskriterium weiß, welcher Name da auf dem Zettel stehen muss. Was für eine Person da offensichtlich draufsteht. Nun, das ist ein simples, unterhaltsames Gesellschaftsspiel. Aber wie ist es, wenn es wirklich wichtig ist, eine bestimmte Person zu identifizieren? Kannst du anhand der richtigen Fragen und der Antworten erkennen, welche Person gemeint ist? Nun, in gewisser Weise ist die ganze Bibel zu diesem Zweck gegeben. Die ganze Bibel hat ein Hauptthema. Wer ist der versprochene Retter? Seit Adam und Eva gesündigt haben und sich und die ganze Menschheit in den Stand der Sünde und des Elends brachten, ist dies die einzige Hoffnung der Menschen. Können wir herausfinden, wer der Retter ist? Werden wir ihn erkennen? Gott hat einen Retter versprochen, den Nachkommen, der Schlange den Kopf zertreten wird. Und im Laufe der Geschichte offenbarte Gott immer mehr Hinweise darauf, wer dieser Retter ist, woher er kommt, was er tun wird. Und dann, zu einer ganz bestimmten Zeit, da kam er. Dieser geheimnisvolle Retter, verheißen seit Jahrtausenden. Er kam. Abraham und die Patriarchen haben auf ihn gewartet. Könige und Propheten haben sich danach gesehnt, ihn zu erkennen. Sogar die Engel begehrten, in dieses Geheimnis hineinzuschauen. Doch auf einmal war er da. Werden die Menschen erkennen, wer er ist? Der Apostel Johannes, er spielt ein wenig mit dieser erwartungsvollen Spannung. Wenn er schreibt im ersten Kapitel, Johannes Kapitel 1, schlag gerne mit mir auf, die Verse 9 bis 18. Johannes Evangelium Kapitel 1 ab Vers 9. Das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommend jeden Menschen erleuchtet. Er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn und die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinem Namen glauben, die nicht aus Geblüt, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes zeugt von ihm und rief und sprach, dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir geworden, denn er war eher als ich. Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott jemals gesehen, der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn bekannt gemacht. Wer ist dieser Retter? Wer ist der versprochene Erlöser, der die Menschen aus dem Elend der Sünde in die Herrlichkeit führt? Wer ist es, der aus der Finsternis zurück ins Licht bringt? Nachdem wir in unserem kleinen Katechismus gelernt haben, dass Gott die Auserwählten durch einen Erlöser in den Stand des Heils versetzt, lautet die wichtige 22. Frage entsprechend, wer ist der Erlöser der Auserwählten Gottes? Und die Antwort, der einzige Erlöser der Auserwählten Gottes ist der Herr Jesus Christus, der als ewiger Sohn Gottes Mensch wurde. Und als solcher war und bleibt er für immer Gott und Mensch in zwei unterschiedlichen Naturen und in einer Person. Nun, was wird hier alles gesagt? Zum Ersten, sein Name und Titel. Eines der wichtigsten Identifikationsmerkmale, die wir auch gebrauchen im alltäglichen Leben, ist der Name. damit wir nicht sagen müssen, der Braunhaarige da oder der Mann mit dem Bart oder der Typ mit dem weißen Hemd oder der komischen Krawatte, haben wir Namen zur Unterscheidung. Wenn es also um die Frage geht, wer ist der Erlöser der Auserwählten Gottes, dann gehört zu der Antwort ein eindeutiger Name. Nicht Mohammed, nicht Buddha, nicht Mose, nein, er heißt Jesus Christus. Aber in der Bibel ist ein Name, besonders der Name Gottes, nicht bloß ein Unterscheidungsmerkmal, sondern der Name offenbart selbst etwas über die Person. Es sagt etwas aus über den Charakter oder über das Wesen des Namensträgers. Wir müssen nicht nur wissen, wie Jesus heißt, sondern wir müssen glauben, wer er ist. Wir haben hier gerade gelesen in Johannes 1, Vers 12, so viele ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Was heißt denn an seinen Namen glauben? Das heißt nicht nur, ich glaube daran, dass Jesus Jesus genannt wurde. In der Antwort des Katechismus finden wir drei Namen bzw. Titel. Zunächst, der Erlöser heißt Jesus. Das ist kein Name, den sich Maria und Josef in der Nacht in Bethlehem ausgedacht haben, sondern dieser Name wurde ihnen vorgegeben. Gott sandte einen Engel zu Josef und wir lesen in Matthäus 1, Vers 20 und 21, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geist und sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Maria bekam den Namen auch schon bei der Geburtsankündigung vom Engel mitgeteilt. Offensichtlich war der Name Gott wichtig. Dieser Erlöser, er musste Jesus heißen. Warum? Weil der Name etwas verkündet. Jesus ist die griechische Form von Jeshua, das ist wiederum die Kurzform von dem hebräischen Namen Jehoshua und es bedeutet, Jahwe ist Rettung. Dieser Jesus, geboren in Bethlehem, aufgewachsen in Nazareth, er ist es, der die Rettung Gottes vollbringt. Er ist es, der diese Rettung von Gott, Jahwe, dem Bundesgott, erfüllt. Jesus rettet sein Volk, nicht vor irgendwelchen Nöten, nicht vor den Römern oder politischen oder sozialen Ungerechtigkeiten, sondern vor dem schlimmsten Elend. Er ist es, der sein Volk retten wird von ihrer Sünde. Jesus ist der Erlöser der Auserwählten Gottes. Jesus ist sein Name. Jahwe ist Rettung. Er füllt sich in ihm. Und an diesen Namen müssen wir glauben. Dass das wahr ist. Jahwe ist Rettung in Jesus. So wie Johannes schreibt, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Hier identifiziert er ihn eindeutig. Und dann heißt der Erlöser Christus. Sein Amt wurde zum Namenszusatz, wie auch bei uns früher aus den Berufen die Nachnamen wurden. Jesus der Christus. Christus ist die griechische Übersetzung für Meschiach oder Messias. Und beides bedeutet Gesalbter. Jesus, der Gesalbte. Jahwe ist Rettung, der Gesalbte. Das Salböl stand für die besondere Berufung und Beauftragung Gottes. Der Retter wurde von den Propheten im Alten Testament als ein besonders Geistgesalbter angekündigt. Zum Beispiel in der bekannten Stelle in Jesaja 61, der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind, Freilassung auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, auszurufen das Gnadenjahr des Herrn und so weiter. Der Name Christus zeigt also auf die Erfüllung der alttestamentlichen Hinweise auf diesen gottgesandten Retter. Christus ist der, den Gott beauftragt, den Gott gesalbt hat mit seinem Geist in einem besonderen Weise, um diese Rettung auszuführen, die er verheißen hat. Und außerdem gab es drei Ämter in Israel, bei denen die Männer gesalbt wurden, als Hinweis auf diesen besonderen Auftrag Gottes, den sie in ihrem Dienst ausführen sollten. Am häufigsten lesen wir davon bei den Einsetzungen von Königen, dass sie gesalbt wurden. Und dann wurden aber auch die Priester bei ihrer Weihe gesalbt. Und bei Elisa lesen wir davon, wie Elia auch ihn als Propheten Gottes salben soll. Also drei Ämter, Prophet, Priester und Könige. Sie wurden gesalbt, weil hier die besondere Beauftragung Gottes hervortreten sollte. Sie sollten ihr Amt in Israel ausführen als Auftrag Gottes an das Volk. Mit dem Namen Christus glauben wir daran, dass Jesus nun das dreifache Amt als Prophet, Priester und König ausfüllt, worauf die Ämter im Alten Testament nur schattenhaft hinwiesen. Er ist es, der Gesalbte schlechthin, Prophet, Priester und König, der alles in einer Person ausfüllt und damit der Retter ist. Der schwäbische Theologe Johann Albrecht Bengel, er bemerkt, sein amtlicher Name, der Messias, der Christus, war der alttestamentlichen Gemeinde vertraut, wie auch uns. Sie konnten ihn bloß noch nicht einer bestimmten Person zuweisen. Es gibt also einen Fortlauf von dem Christus zu Jesus, von dem Amt zu der Person. Während es auf der anderen Seite die neutestamentlichen Gläubigen es andersrum machten. Die Juden in den Tagen unseres Herrn sahen und hörten Jesus von Nazareth, doch die Frage und Einladung war, erkannten sie Jesus als den Christus an? Dass der Christus kommt, war der Glaube und die Hoffnung von Mose und Jesaja. Dass Jesus der Christus ist, war die Verkündigung von Petrus und Paulus. Jesus ist der Christus. Jesus ist der Gesalbte, der versprochene Retter. Und dieser Jesus Christus hat noch einen Titel. Herr. Der Herr Jesus Christus. Jesus ist alle Macht und Würde gegeben. Er ist der Herr über alles. Er herrscht rechtmäßig. Er ist König über alle Könige. Er ist Herr über alle Herren. Johannes schreibt in unserem Text, er kam in das Seine. Der Herr kam in die Welt, die ihm gehört. Er ist der Herr der Welt. In der Pfingstpredigt erklärt Petrus über Jesus, in Apostelgeschichte 2, Vers 36, das ganze Haus Israel soll nun zuverlässig erkennen, dass Gott ihn, Jesus, sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Jesus ist der Herr. So wie Adam als Herr über die ganze Schöpfung und alle Menschen und Tiere gesetzt war, ist Jesus der Herr über uns. Und er ist der Christus, der das auserwählte Volk Gottes retten soll. Vor Cornelius predigt Petrus über Jesus in Apostelgeschichte 10, Vers 43. Diesem geben alle Propheten Zeugnis, dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden empfängt durch seinen Namen. Wir müssen glauben, dass das, was der Name Herr Jesus Christus aussagt, auch Realität ist. Dass er der Herr ist über alle. Dass er volle Autorität hat, dass ihm gegeben ist, alle Macht im Himmel und auf Erden. Und dass er Jesus ist. Jahwe ist Rettung. Und das ausführt als der Christus, als der Gesalbte, der als Prophet, Priester und König die Erlösung erwirkt. Der Name des Erlösers ist Herr Jesus Christus. Er ist der versprochene, gottgesandte Retter und Herr über alle. An diesem Namen glauben wir. Zweitens, sein Wesen. Nun haben wir den Namen, um die Person zu identifizieren und zu erkennen. Aber was ist das für eine Person? Der Erlöser der Auserwählten Gottes, von dem die ganze Bibel Zeugnis gibt. Wer ist dieser Herr Jesus Christus? Was macht den Herrn Jesus Christus zu diesem besonderen, einzigartigen Erlöser? Es ist sein Wesen und sein Werk. Und sein Wesen ist besonders geheimnisvoll und übersteigt unsere Vorstellungskraft. Doch die Bibel bezeugt drei wichtige Lehren, unter anderem drei wichtige Lehren in Bezug auf das Wesen Jesu, worauf unser Katechismus eingeht. Zum einen, er ist der ewige Sohn Gottes. Hier in Johannes 1, Vers 14 lesen wir: Wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Also er ist seinem Wesen nach der einzige wahrhaftige Sohn des Vaters. Und in Vers 10 heißt es: Er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn. Christus ist nicht zum Sohn Gottes geworden, als er Mensch wurde. Er ist nicht zum Sohn Gottes geworden durch das, was er getan hat, sondern er ist schon immer in aller Ewigkeit die zweite Person der Gottheit gewesen. Eins mit dem Vater und dem Heiligen Geist. Gott, der Sohn. Es gab ihn schon vor Grundlegung der Welt. Ja, es gab nie eine Zeit, in dem es Gott den Sohn nicht gab. Sondern in alle Ewigkeit gibt es die heilige Dreieinigkeit. Er wurde nicht geschaffen, sondern alles, was geschaffen wurde, ist durch ihn geschaffen worden. Kommt ein bisschen vorher schon in Johannes 1 vor. Die Verbindung innerhalb der Personen Gottes wird in der Bibel verglichen mit einer Vater-Sohn-Beziehung. Jesus ist der ewige Sohn Gottes. Ein Wesen mit dem Vater, gleich an Herrlichkeit und Ehre, Macht und Heiligkeit mit dem Vater. Schon vor der Grundlegung der Welt hat Gott der Sohn mit Gott dem Vater den Bund der Erlösung geplant, um Sünder aus Gnade zu retten. In der Offenbarung heißt es, er ist das Lamm, das geschlachtet war vor Grundlegung der Welt. Jahwe ist Rettung. Gott selbst ist der Erlöser. Christus ist der Sohn Gottes, und zwar der ewige Sohn Gottes. Die Rettung ist von Gott und durch Gott. Und der Name Jesus, er weist uns darauf hin, Jahwe ist Rettung. Gott selbst tritt hier ein. Gott selbst ist zum Erlöser geworden. Des Weiteren, er ist und bleibt Mensch. Gott, der ewige Sohn, ist Mensch geworden. Er war nicht schon immer auch Mensch, sondern in der vergangenen Ewigkeit war er immer Gott, der Sohn. Aber zur bestimmten Zeit hat Gott, der Sohn, die menschliche Natur angenommen. Hier in Johannes 1, Vers 14 lesen wir: Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Er wurde Mensch. Nicht nur zum Schein, sondern er hat Fleisch und Blut angenommen. Gott ist ganz Mensch geworden. Christus hat die menschliche Natur angenommen. Er hat einen Körper wie wir, er hat eine menschliche Seele wie wir, er hatte nicht nur einen menschlichen Körper und eine göttliche Seele, sondern er war ganz Mensch, nahm die ganze menschliche Natur auf, allerdings ohne Sünde. Und er wurde Mensch, ohne seine Gottheit aufzugeben. Er hat die menschliche Natur zu seiner göttlichen Natur hinzugefügt. Er ist nicht halb Mensch und halb Gott, sondern 100% Gott plus 100% Mensch. Jesus hat zwei Naturen. Er ist der Gottmensch und er bleibt es in alle Ewigkeit. Er ist leibhaftig auferstanden und leibhaftig in den Himmel aufgefahren und er wird leibhaftig wiederkommen. Und er wird in Ewigkeit Gott und Mensch vereint sein. Der als ewiger Sohn Gottes Mensch wurde und als solcher war und bleibt er für immer Gott und Mensch. Und dennoch ist er eine Person. Gott der Sohn und Jesus der Mensch sind nicht eine göttliche und eine menschliche Person. Oder Gott der Sohn hat sich nicht einen Menschen ausgesucht aus Bethlehem, mit dem er sich irgendwie verbunden hat und es gab dann diese eine menschliche Person und die göttliche Person und sie sind irgendwie nur ein bisschen zusammengeschweißt. Nein, es ist Christus hat zwei Naturen, aber er ist eine einzige Person. Tatsächlich ist Christus nur eine göttliche Person. Er hat keine menschliche Person angenommen, sondern nur eine menschliche Natur. Er betet in Johannes 17 zu Gott, dem Vater, Vers 5, und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Er ist und bleibt dieselbe Person von Ewigkeit zu Ewigkeit. Sein Ich hat sich nicht gewandelt, sondern auch als Gottmensch in Verbindung mit der menschlichen Natur kann er sagen, verherrliche mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte vor Grundlegung der Welt. Jesus ist keine neue Person geworden. Er ist und bleibt die göttliche Person, Gott der Sohn. Aber er hat eine menschliche Natur hinzugenommen. Und zwar in der Fülle der Zeit sowohl einen menschlichen Körper als auch eine menschliche Seele. Das heißt, er hat auch menschliche Empfindungen gehabt, die zur menschlichen Seele gehören. Er hat eine ganze menschliche Natur hinzugenommen. Wir lesen es in den Evangelien, wie er Angst hatte, wie er entmutigt war. Aber auch, wie er körperliche Bedürfnisse hatte, wie er müde war und wie ihn dürstete und er hungrig war. Er hatte eine ganze menschliche Natur angenommen und doch in einer Person. Johannes der Täufer bezeugt diese Einzahl der Person in der Aussage aus unserem Text. Der nach mir kommt, ist vor mir geworden, denn er war eher als ich. Kommt zum Knoten bei uns. Johannes ist rund 6 Monate vor Jesus geboren. Aber obwohl Jesus nach ihm geboren wurde, also nach ihm kam, war er schon vor ihm. Jesus Christus ist Gott und Mensch in einer Person. In seiner göttlichen Natur war er schon in alle Ewigkeit. Aber in Verbindung mit der menschlichen Natur kam er nach Johannes dem Täufer. Ein schottischer Prediger, er bezeugt, ich würde diese Wahrheit nicht aufgeben, die in diesen Worten des Katechismus ausgedrückt ist. Zwei unterschiedliche Naturen und in einer Person. Nicht für alle Wahrheiten, die die menschliche Sprache jemals verfasst hat. Ich bin lieber der niedrigste Verteidiger dieser Wahrheit der 4 ökumenischen Konzile, anstatt der größte Reformator der Kirche zu sein oder das Haupt eines Bundes oder der Vermittler der englischen Verfassung. Das Wesen Christi ist das Wunder des Evangeliums, der Kern des Heilsplans, das Zentrum der Erlösung. Wenn wir von Erlöser sprechen, dann ist das die Grundlage, dieses Geheimnis der zwei Naturen in einer Person. Christus, Gott, der Mensch wurde. Und was das bedeutet, ist der große Unterschied zu allen anderen Religionen. Alles hängt an dieser Wahrheit, Gott ist Mensch geworden in dem Herrn Jesus Christus. Und das Evangelium wäre kein Evangelium, wenn das nicht die Wahrheit der Bibel wäre. Und darum drittens sein Werk. Denn das Werk der Erlösung konnte nur der Gottmensch wirken. Was ist das Werk der Erlösung? Es besteht in dem Loskauf und der Eroberung. Mit seinem gerechten und unschuldigen Leben bezahlte er den Preis der Schuld aller Auserwählten Gottes vor dem Gericht Gottes. Jesus bezahlte nicht die Schuld der Auserwählten dem Teufel, wie manche es glauben. Das Lösegeld ging nicht an den Teufel, der über die Söhne des Ungehorsams und die Söhne des Zornes herrscht. Nein, das Lösegeld ging an Gott. Er hat mit seinem Leben vor dem Gericht Gottes bezahlt. In 1. Petrus 1, Vers 18 lesen wir, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Es war ein Opfer, so wie die alttestamentlichen Opfer, wie die Lämmer, die geschlachtet wurden und Gott dargebracht wurden. Jesus erfüllt dieses Opfer und sein Opfer ist ein Lösegeld, eine Bezahlung, ein Loskauf der Auserwählten Gottes. Jesus gab sein Leben als Lösegeld für viele. Und er hat die Menschen aus der Herrschaft des Teufels und der Sünde herausgerissen. Das heißt, er hat auch die Sünder befreit durch seine Macht, durch seinen Sieg, durch seine Eroberung. In Kolosser 2, Vers 15 lesen wir, er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm, in Christus, hat er den Triumph über sie gehalten. Jesus ist es, der Satan besiegt hat, der sein Werk zunichte gemacht hat und der uns Menschen aus seiner Herrschaft befreit und Gott zuführt, mit dem er Frieden geschaffen hat durch seinen Loskauf. Jesus Christus hat sein Leben als Zahlung gegeben und mit seinem Tod und seiner Auferstehung den Teufel und sein Werk besiegt, auf dass er die Seinen für immer rettet. Darum schreibt Johannes, denn aus seiner Fülle, also all das, was er ist und was er getan hat, haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Aus Gnade dürfen wir Kinder Gottes heißen. Und alle, die Jesus aufnehmen, sind aus Gott geboren, zu einem neuen Leben in Frieden mit Gott. Die Sünden sind bezahlt durch das Lösegeld Jesu. Er rettet von der Schuld und der Herrschaft der Sünde, vor dem Zorn Gottes über die Sünde, vor dem Urteil und der Verdammnis des Gesetzes aufgrund der Sünde und vor dem ewigen Tod und ewiger Qual als Folge der Sünde. Und das kann und konnte nur dieser eine und einzige Erlöser, der uns aus der Sünde rettet und uns versöhnt mit Gott und uns ewiges Leben schenkt. Es konnte nur dieser einzige Erlöser, der Herr Jesus Christus, als Gott und Mensch in einer Person. Es war notwendig, dass der Erlöser ein echter Mensch ist. Es hätte nicht ausgereicht, dass Gott einen Engel gesandt hätte, sondern es musste ein Mensch sein, damit er der Menschenstellvertreter sein kann und für die menschliche Schuld aufkommen kann. Er musste ein Mensch sein, um die Strafe der Sünde zu leiden, den Tod und die Qualen. Ein Gott kann nicht sterben. Ohne Blutvergießen gibt es aber keine Vergebung, heißt es im Hebräerbrief. Und darum Hebräer 2, Vers 14, weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise daran Anteil gehabt, um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat. Das ist den Teufel Und ein paar Verse später, Vers 17, daher musste er in allem den Brüdern gleich werden, damit er barmherzig und ein treuer hoher Priester vor Gott werde, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Der Erlöser musste ein Mensch sein, weil die Schuld von Seiten der Menschen kommt. Der Erlöser, er musste ein zweiter Adam werden, weil die Schuld und das Elend durch den ersten Adam kam. Er musste ein wahrhaftiger Stellvertreter der Menschen sein und darum auf der Seite der Menschen stehen, von den Menschen ausgehen. Und er musste unter das Gesetz gestellt werden, um das Gesetz zu halten. Gott steht nicht unter dem Gesetz, aber die Menschen stehen unter dem Gesetz. Er musste als Mensch die Gerechtigkeit erfüllen, die Gott vom Menschen fordert. Und als Mensch musste er den Zorn Gottes über die Sünde der Menschen erleiden. Doch unser Erlöser, er musste auch Gott sein. Es hätte nicht irgendein Mensch ausgereicht, sondern er musste Gott sein, damit er den Zorn Gottes tragen kann und nicht vergeht. Er musste Gott sein, um ein sündloses Leben zu führen in dieser gefallenen Welt und um seinem Opfer den Wert und die Wirksamkeit zu verleihen, die nötig war, nicht nur sein eigenes, sondern das Leben aller Auserwählten zu retten. Kein Leben eines Menschen allein würde ausreichen, um die Seelen vieler zu retten. Es musste ein Gott sein. Vers 18 in Johannes 1 lesen wir, niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Tatsächlich, in Jesus ist diese Verbindung zwischen Gott und Mensch. Eine einzigartige Verbindung. Es passt so gut heute die Schriftlesung in Hiob 9, wo Hiob ausruft, gäbe es doch einen Schiedsmann, der seine Hand auf Gott und den Menschen legen könnte. Und genau das ist Christus in seinen zwei Naturen. Er ist dieser eine Mittler, der zwischen Gott und Menschen steht und seine Hand in beide Richtungen ausstrecken kann. Es konnte nur der Gottmensch unser Erlöser werden. Nur einer ist Mittler zwischen Gott und Mensch. Und deswegen sagt Petrus in Apostelgeschichte 4, Vers 12, und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter den Himmeln ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Nur Jesus Christus ist der, der als Mensch und Gott in einer Person die Erlösung erwirken konnte, den Satan besiegen konnte, den Preis bezahlen konnte, ein sündloses Opfer geben konnte. Wer ist der Erlöser der Auserwählten Gottes? Kennst du ihn? Hast du verstanden, wer er ist und warum er, nur er, dich retten kann? Wenn du das glaubst, dann stimme ein in das ewige Lob des Lammes, wie es heißt in Offenbarung 5, Vers 9. Und sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft, aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Lasst uns unseren Gott anbeten, ihn loben und preisen für den Erlöser der Auserwählten Gottes. Amen.